Ja, ich darf auch noch mal ein kurzes Gebet sprechen und dann steigen wir in dieses Thema ein. Wissenswertes über das himmlische Zuhause. Liebevoller Vater, in dem Namen deines Sohnes, Jesus Christus, öffne uns bitte die Augen, dass wir sehen die Wunder in deinem Wort, die Hoffnung, die du uns in und durch deinen Sohn bereitet hast. Amen. Ich meine, egal wo wir hinschauen, überall gibt es noch, was wir tun, was wir anfassen, womit wir unterwegs sind. Überall, würde ich sagen, gibt es noch so ein klitzekleines Restrisiko, oder? Der Narkosearzt sagt Ihnen, ja, nee, das ist so Routine, das machen wir 1000 Mal am Tag. Aber so ein kleines Restrisiko gibt es doch noch. Könnte ja mal was schiefgehen, dann müssen Sie es unterschreiben. Im Verhältnis die Flugzeuge, sicherste Verkehrsmittel, das es gibt, in oder auf dieser Welt oder in der Luft. Aber auch da gibt es noch ein Restrisiko, ein klitzekleines. Nur bei Gott nicht. Bei Gott gibt es kein Restrisiko. Null. Und darum kann Paulus voller Überzeugung sagen, denn wir wissen. Und darum sind wir guten Mutes. In unserem gelesenen Text kommt das zweimal vor, denn wir wissen. Wenn Gott etwas sagt, wenn Gott dir etwas verspricht, dann hält er es auch. Und weil wir es wissen, sind wir frohen Mutes. Das ist in der Welt anders. Da heißt es zum Beispiel in Goethes Faust: Alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, dass nichts entstünde. Großes Restrisiko. Oder ein Aphoristiker hat gesagt, Sinn ist die Reise ins Nichts. Das nennen die dann kluge Aussprüche. Also der Mensch, wir sehen, wir wissen das auch, der Mensch bleibt unbefriedigt auf der Suche. Und es war der Philosoph Seneca, der hat gesagt, wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind der richtige. Und ich denke, darum hat Jesus Christus einmal seinen Jüngern gesagt, wohin ich gehe, wisst ihr. Und den Weg wisst ihr. Kein Restrisiko. Wir gehen diesen Abschnitt schlicht und einfach mal durch, so in vier Punkten, vier Hauptpunkte. Also zunächst einmal die Gewissheit über ein himmlisches Zuhause, dass wir das wissen dürfen. Wir haben heute Morgen gelesen, noch vor dem Gebet, seid fröhlich in Hoffnung. Das können doch nur Christen. Denn wir wissen, dass wenn so unser irdisches Haus, die Hütte oder das Zelt, sagen eigentlich die besseren Übersetzungen oder ja, mehrere Übersetzungen, wenn diese Hütte, also das Zelt, zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein Haus nicht mit Händen gemacht, ein ewiges in den Himmel. Guckt euch da mal diese Aussage an. Wir wissen, ein ewiges Haus in den Himmeln, nicht von Menschenhand, ewig bestehend, weil es durch Gott geschaffen ist, garantiert. Lassen Sie mich zwei, drei Dinge zu diesem Text sagen. Das erste wäre, es geht hier jetzt nicht um eine himmlische Wohnung. Ja? Um einen himmlischen Tempel, der ja auch existiert. Und die himmlischen Wohnungen gibt es ja tatsächlich. Aber darum geht es jetzt hier gar nicht in diesem Text, sondern es geht bei allem, was wir jetzt lesen und behandeln, immer um unseren Körper. Es geht um unseren Körper, der zerstörbar ist, der hinfällig ist und der eines Tages neu wird, einen ewigen Herrlichkeitskörper bekommt, deine Seele und dein Geist. Das ist mal das eine. Das andere ist, wir müssen wissen, dass dieser Text sich nur an bekehrte Menschen richtet. Es geht nicht um Unbekehrte, es geht nicht um Menschen, die keine Beziehung zu Gott haben. Die Bibel redet von zwei Auferstehungen. Eine Auferstehung für die Gerechten und eine Auferstehung für die Ungerechten. Und hier ist die Auferstehung und das Eingekleidetwerden in einen neuen Leib gemeint für die, die durch Jesus Christus an Gott glauben. Und das Dritte, was ich sagen möchte, ist, dass wir diese Erneuerung erhalten nur in bzw. über oder durch Jesus Christus. Das ist ganz wichtig. Er hat uns ja jetzt schon aus der toten Welt ins Leben aus Gott gerufen. Das hat jeder erlebt, der eine, die Bibel sagt, Neugeburt, eine geistliche Wiedergeburt erfahren hat. Du bist aus der Todeswelt versetzt in das Leben aus Gott. Oder bitte erlauben Sie mir, das einfach mal ein bisschen anders zu sagen. Der Herr hat dich jetzt schon von einem Misthaufen in den Palast des Herrn gestellt. Er hat dich aus der Wildnis in die Stadt des lebendigen Gottes gebracht. Das hat er jetzt schon getan. Und dieser Jesus, der ist auch die Garantie dafür, dass jeder, der an ihn glaubt, diese Hoffnung in sich trägt, einen neuen Leib zu bekommen. Jesus hat selber einmal über seinen Leib gesprochen als ein Tempel, als ein Gebäude. Ja? Im Johannesevangelium Kapitel 2, Vers 19, da sagt er den Pharisäern und Schriftgelehrten, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Und dann, nachdem er auferstanden war aus den Toten, erinnerten sich die Jünger daran, dass Jesus ihnen das einmal gesagt hatte. Und da heißt es, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus ihnen gesprochen hatte. Also Jesus hatte die Macht, seinen Körper loszulassen, seinen Körper zerstören zu lassen. Aber er hatte auch die Macht, einen neuen Körper zu erstellen und anzuziehen. Und das ist jetzt die Garantie für jeden an Jesus gläubigen Menschen, seine Auferstehung wird zu deiner Auferstehung. So wahrhaftig, wie er auferstanden ist und einen Herrlichkeitsleib angezogen hat, so wahrhaftig wird das auch mit der Gemeinde Jesu passieren. Und das, ja, das nenne ich lebendige Hoffnung. Aber die Bibel geht da ganz nüchtern mit um, ganz sachlich. Der Apostel schildert uns hier, ja, das ist ein Zelthaus, das ist ein Zelt. Da denkt man zunächst einmal auch an das Zelt der Stiftshütte, das immer wieder auf- und abgebaut wurde und durch die Wüste getragen wurde. Es war anfällig. Und das ist ein Bild auch für unseren Leib. Unser Leib ist anfällig. Unser Leib ist unterwegs durch die Wüste dieser Welt. Obwohl wir Hoffnung in uns tragen. Es ist vergänglich. Es ist dem Wetter ausgesetzt. Ich weiß nicht, erinnern Sie sich noch daran, als Sie jung waren und mal gezeltet haben? Und das Wetter war nicht gut? Ach du Schande, und ausgerechnet da, wo ich lag, war ein Loch. Da war ein Loch, die ganze Nacht hat das reingetropft. der Regen. Draußen mussten wir fast so Art Dämme bauen, damit das Wasser nicht ins Zelt kommt. Ich denke, das haben Sie vielleicht auch schon mal so erlebt. Also, unser Zelt ist zerstörbar, ist schwach. Und darum, Jeremia bringt das auch mal so bildhaft auf den Punkt. In Jeremia Kapitel 10, Vers 20 sagt er: Mein Zelt ist zerstört und meine Seile sind zerrissen. Meine Kinder sind von mir weggezogen und sind nicht mehr. Da ist niemand mehr, der mein Zelt ausspannt und meine Zeltbehänge aufrichtet. Ich denke, so könnte manch alt gewordener Mensch denken, der auf sich alleine gestellt ist, der nicht mehr besucht wird, der vielleicht nicht mal richtig gepflegt wird. Prediger Kapitel 12, also da schreibt ja der Mann, bildhaft beschreibt er den Zerfall des Körpers in bildlicher Sprache. Und dieses Kapitel 12 beginnt mit Vers 1, in dem es heißt: Und gedenke deines Schöpfers in den Tagen deiner Jugend, ehe die Tage des Unglücks kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, ich habe keinen Gefallen daran. Die älter gewordenen Menschen merken das nicht. Man kommt so langsam, aber sicher in diese Phase hinein. Oh, das gefällt mir jetzt aber gar nicht mehr so. Das war früher viel besser. Und ich sagte ja schon, Restrisiko, ja, aber es gibt auch andere Beispiele. Es gibt ja nichts in dieser Welt, das irgendwie von Bestand wäre. Also jedes Lebensmittel hat da irgendwie ein Verfallsdatum. Ja? Oder Eisen wird rostig. Jedes Eisen wird rostig. Die Reserven der Natur gehen irgendwann irgendwie mal zu Ende. Mechanik leiert aus. Und unser Körper unterliegt auch diesem Alterungsprozess, diesem Verfallsdatum. Irgendwann ist es dann soweit. Hebräer Kapitel 1, Vers 11 sagt deshalb: Sie werden vergehen, du aber bleibst. Da spricht er über Himmel und Erde und alles, was da lebt und webt. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Wohl dem, der eine Hoffnung hat. Und dann kommt aber diese erlösende Botschaft. Und das ist ja das, worauf wir uns jetzt freuen wollen. Es ist ja eine Tatsache, denn wir wissen, unser irdisches Haus ist oder Zelt ist zerstörbar. Aber dann fährt der Apostel weiter in der Kraft des Heiligen Geistes und sagt: Aber wir einen Bau von Gott haben, ein Haus nicht mit Händen gemacht, ein ewiges in den Himmel. Da ist ein neuer Leib für dich bereitet. Ich weiß noch damals, wo wir wohnten, meine Eltern hatten auch ein eigenes Haus, Grundstück und so weiter. Und da war ein Nachbargrundstück direkt neben uns. Es war leer, schönes, großes Grundstück, auch mit großen Bäumen und so. Und da zog dann eine Familie ein aus dem Osten. Die kamen dann über Dortmund, die wohnten dann eine Zeit lang in Dortmund. Und das waren 5 Personen. Das waren die Eltern, Vater, Mutter, und die hatten 2 Kinder, Sohn und Tochter, so in unserem Alter damals. Und dann gab es dann noch den Bruder der Frau, der Ehefrau. Also 5 Leute. Und da kamen die jetzt also aus dem Osten über Dortmund und wollten sich da ein Haus bauen. Die konnten das Grundstück kaufen. Ja, jetzt saßen die da. Und da haben die auf dem Grundstück erstmal eine Holzhütte gebaut. Eine Holzhütte, ganz primitiv, ohne Komfort, vielleicht 4,5 mal 4,5 Meter, nur ein Raum. Stellt euch das mal vor, mit 5 Leuten. Und da haben die drin gelebt und haben dann angefangen, das Haus zu bauen. Haben die aus eigener Kraft gemacht. Haben lange gebraucht, Jahre. Aber wir haben ein schönes Haus gebaut. Aber als sie dann umgezogen sind, das war aber ein Fest.
Das war ein Fest. Da war Freude.
Also, das ist ein Bild auch für unseren Körper. Ja, wir sind hier gefangen in unserem Körper, auf engem Raum. Und wir werden eines Tages ausziehen müssen aus diesem Körper. Warum? Weil er mit Händen gemacht ist. Das heißt, weil er von dieser Schöpfung ist. Er ist gezeugt worden. Es ist seit Adam der Fall. Mit der Sünde kommt der Verfall. Und dann sagt die Bibel, da gibt es demgegenüber aber ein Haus, einen Leib, der nicht mit Händen gemacht ist, der nicht von dieser Schöpfung ist, sondern von Gott. Unser Leib heute, der ist ja dieser Erde angepasst, dem Sauerstoff, das wir atmen. Und der neue Leib, den wir bekommen, ist dann dem himmlischen angepasst, der ewigen Welt. Ist ja übrigens, steht das ja hier in Mehrzahl, den Himmeln. Also was da auf uns wartet, das ist kaum oder gar nicht fassbar hier auf dieser Welt, auf dieser Erde. Und so wie wir das Bild des Adams getragen haben, des irdischen Adams, wir sind ja alle in Adam geboren, ja? Adam ist in Sünde gefallen, da waren wir, die ganze Menschheit, in seinen Lenden sozusagen. Und darum übernehmen wir ja auch die sündige Natur. Und jetzt aber durch den Wechsel, durch den Glauben an Jesus Christus, gehören wir dem zweiten Adam an und all das, was er uns zu bieten hat. Und darum kriegen wir mal ein Kleid der Herrlichkeit. Und da sind wir dann bei dem zweiten Punkt, die Gewissheit einer lebendigen Hoffnung. Denn in diesem Leib jetzt hier, freilich, seufzen wir und sehnen uns mit unserer Behausung, die aus dem Himmel ist, überkleidet zu werden. Was meint er da? Sofern wir allerdings, wenn wir auch bekleidet sind, nicht für nackt befunden werden. Denn wir freilich, die in der Hütte sind, seufzen beschwert, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten. Damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Zweimal seufzen. Einmal seufzen wir und sehnen uns nach der himmlischen Behausung, weil es in dieser Welt so viel zu seufzen gibt. Es vergeht ja kaum ein Tag, wo wir nicht irgendwie was zu seufzen hätten. Das ist unser irdischer Zustand. Leiden, vielfältige Ängste, Sorgen, Befürchtungen, Bedrängnisse, Anfechtungen, Krankheiten, familiäre Probleme, existenzielle Probleme. Und da sagt man sich doch ganz praktisch manchmal, ja, wenn man so durchs richtige Tief geht, ach Herr, würdest du doch jetzt kommen. Wir seufzen. Würdest du doch jetzt kommen und uns zu dir holen. Das ist jetzt kein Selbstmordgedanke, ja? Das dürfen wir nicht verwechseln. Darum geht es ja überhaupt nicht. Aber nein, wir möchten doch, ach Herr, komm doch. Und das ist das zweite Seufzen, was hier steht da in Vers 4. Weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde in den Sieg oder in das Leben. Wir seufzen, wir möchten so gerne umgestaltet werden. Wir haben Heimweh, wir haben Verlangen danach, befreit zu werden von der Vergänglichkeit dieser Welt. Und da geht es ja der Kreatur auch so. Da schreibt auch mal übrigens ein Psalmist, der schreibt im Psalm 88,4, denn satt ist meine Seele vom Leiden. Kennst du das? Satt ist meine Seele vom Leiden. Ich kann nicht mehr. Man seufzt. Und wie erwähnt, da geht es der ganzen Kreatur ähnlich. Die seufzt ja auch, die Schöpfung, weil sie mit unter der Sünde Adams leidet, unter dem Sündenfall, unter dem wir alle stehen. Darum diese große Not auch innerhalb der Schöpfung. Der Römerbrief, Kapitel 8, der sagt uns, dass sich die Schöpfung sehnt nach dem Offenbarwerden der Kinder Gottes. dass sie erwartet, befreit zu werden von der Knechtschaft des Verderbens zur Herrlichkeit der Kinder Gottes. Ja, das wird seinen Einfluss haben, wenn Jesus zurückkommt in großer Kraft und Herrlichkeit und auf dieser Welt alles erneuert und der Satan gebunden ist und die Kinder Gottes, die zuvor auferstanden sind, entrückt worden sind, mit ihm in Herrlichkeit erscheinen und die Gemeinde Jesu, jeder für sich einen Herrlichkeitsleib hat. Das wird Auswirkungen haben und darum schreibt Paulus dann weiter auch in diesem Zusammenhang der Schöpfung, die gefallen ist und die sich danach sehnt, erneuert zu werden. In Römer 8, Vers 23. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwartend die Sohnschaft, und jetzt kommt es, die Erlösung unseres Leibes. Ja, da darfst du dich nachsehnen. Da darfst du doch für beten. Aber dann kommt etwas, ja, das ist zunächst einmal vielleicht ein bisschen problematisch zu verstehen. Da heißt es, sofern wir allerdings, wenn wir auch bekleidet sind, nicht für nackt befunden werden. Also nackt im geistlichen Sinn, ja. Und da ist es dann nicht schlecht, ich habe verschiedene Übersetzungen mal herangezogen. Luther 84 sagt, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden, wenn wir überkleidet werden, wenn wir gleich überkleidet werden, dann sind wir geistlich nicht nackt, nicht bloß. Neue Genfer Übersetzung, denn nur dann, wenn wir den neuen Körper angezogen haben, werden wir nicht unbekleidet dastehen. Nur dann. Überlegen Sie mal, was das bedeutet. Oder neue evangelistische Übersetzung. So werden wir nicht nackt dastehen, wenn wir den irdischen Körper abgelegt haben und sozusagen überkleidet sind. Was will der Apostel Paulus also damit sagen? Was war sein Seufzen? Was war seine Sehnsucht? Seine Sehnsucht bestand darin, dass er lieber nicht entkleidet werden möchte, das heißt sterben, sondern er möchte lieber überkleidet werden. Die Auferstehung, Entrückung möchte doch stattfinden, währenddem er noch hier auf dieser Erde lebt. Damit er nicht für nackt erfunden werde, das heißt körperlos. Körperlos. Denn, es ist einfach so, wenn wir sterben, ohne Zweifel geht die Seele, der Geist eines geretteten Menschen, geht in das Leben ein. Er geht in das Reich Jesu Christi. Er geht nicht mehr in den Scheol irgendwo hin. Er ist auch nicht bei denen, wo die Ungläubigen sind. Nein, er geht in das Reich Jesu Christi, das ewig ist. Nach Seele und Geist. Aber leiblos. Leiblos. Weil er ja noch keinen Auferstehungsleib hat. Und darum geistlich gesehen nackt. Seht einmal, da gibt es doch diese Stelle in der Offenbarung Kapitel 6. Ja? Da sind die Seelen unter dem Altar. Ja, Offenbarung Kapitel 6 sind Seelen unter dem Altar und die beten, die beklagen sich bei Gott, ach Herr, wann und so weiter und so fort. Und dann darum ist auch die Rede nur von Seelen, die Seelen unter dem Altar, weil sie nackt sind, sie haben noch keinen Auferstehungsleib. Und sie bekommen für den Übergang, darf ich wohl sagen, ein Übergangsgewand, ja, als Trost. Aber die Seele und der Geist ist eben so lange, das ist ein Hinweis darauf, er noch nicht auferstanden ist, körperlos. Und das möchte Paulus, es ist ihm zwar letztlich, da kommen wir noch nachher drauf, es ist ihm zwar letztlich egal, Hauptsache er ist beim Herrn, ja, aber ist ja angenehmer, das so zu erfahren. Und das ist auch dann das Geheimnis, das der Apostel Paulus meint. Ja? Er sagt ja, ich möchte lieber, kommt ja mehrmals vor in diesem Abschnitt, wir wollen umgestaltet werden. Wir wollen umgestaltet werden. Wir wollen überkleidet werden. Nicht so gerne entkleidet, nein, wir wollen überkleidet werden. Ja, und das ist die Stelle. Das ist die Stelle, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Und das ist jetzt das Geheimnis der Entrückung, das Geheimnis der Verwandlung. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dies Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Das ist eigentlich das Gleiche, das ist die Parallele. In dem Moment, wenn Jesus kommt, wird unser Leib umgestaltet oder überkleidet, verwandelt, und es heißt, das Sterbliche wird dann vom Leben verschlungen. Da ist dann nichts Totes mehr, gar nichts mehr. Und ich sage Ihnen, hierbei geht es nicht um Weltflucht, sondern um Sehnsucht. Ich kenne leider Christen, die sagen immer, ach ihr mit eurer Entrückung und so weiter und so fort, ihr wollt ja nur aus dieser Welt weg, weil alles so schlecht ist und so. Da sage ich, ja, ist so. Natürlich will ich weg hier. Meine Heimat ist dort in der Höhe. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir haben kein Bürgerrecht mehr auf dieser Erde. Aber darum geht es gar nicht so um Weltflucht, sondern um Sehnsucht, bei Jesus sein. Ihr werdet da sein, wo ich bin. Und die Bibel fordert uns doch auf. Die Bibel sagt doch, wir sollen seine Erscheinung erwarten. Sie fordert uns auf und sagt, wir sollen seine Erscheinung liebhaben. Sie fordert uns auf und sagt, dass wir uns gegenseitig mit diesen Worten untereinander trösten sollen. Also ist doch gut. Und das versuche ich in aller eigenen Schwachheit heute Morgen auch. Ja, du leidest, du seufzt. Aber es gibt etwas ganz Neues, und der Text, der uns da im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, dargelegt wird, öffnet uns die Tür dieser Hoffnung. Und da sind wir dann beim dritten Punkt, die Gewissheit des Heiligen Geistes, der uns aber eben dafür zubereitet hat, ist Gott, kein anderer als Gott, der uns dafür zubereitet hat. Gott selber, der Schöpfer Himmels und Erden. Alles vergeht, du aber bleibst. Wir haben Leben aus Gott empfangen. Es steht ja auch in diesem Kapitel, Vers 17, 2. Korinther 5, Vers 17, ist aber jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist Neues geworden oder alles neu geworden. Der uns aber eben dazu bereitet hat, ist Gott. Fantastisch. Und er hat uns das Unterpfand des Geistes gegeben. So sind wir nun alle Zeit guten Mutes und wissen, dass wir, während wir einheimisch in dem Leib sind, von dem Herrn ausheimisch sind. Denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Wir sind aber guten Mutes und möchten lieber ausheimisch von dem Leib und einheimisch bei dem Herrn sein. Ja, wir leben jetzt noch auf dieser Erde. Wir haben die Verheißungen empfangen, dass wir einen neuen Leib bekommen. Gott ist es, der uns dafür zubereitet. Und er hat uns jetzt schon für unser Dasein hier auf dieser Erde, damit wir uns Mut zusprechen können, damit wir uns ermutigen können, damit wir guten Mutes sein können und wirklich wissen dürfen, hat er uns den Heiligen Geist gegeben als Unterpfand, als Anzahlung. Das ist die Garantie. Zwischenfrage, besitzt du den Heiligen Geist? Der dir innen sagt, innen, ganz tief innen, hast du eine Ruhe, weil du weißt, ich bin ein Kind Gottes, ich habe Vergebung. Ich bin erlöst. Ich habe Jesus in meinem Leben. Er hat alles für mich vollbracht. Sein Werk ist mein Werk geworden. Und der Heilige Geist bestätigt mir das. Und die Bibel sagt, wer aber Christi Geist nicht hat, ist nicht sein. Aber darüber reden wir jetzt nicht, sondern vielmehr über dieses wunderbare Unterpfand, das du bekommen hast durch den Heiligen Geist. Unterpfand ist eine Verpflichtung, ist eine Absicherung, ist eine Anzahlung oder ein Angeld, das Gott uns gibt. Ich habe da nachgeschlagen, da heißt es zum Beispiel, im Mittelalter oder literarischen Kontext kann es auch sinnbildlich für ein Zeichen der Treue oder ein Versprechen stehen, zum Beispiel ein Ring als Unterpfand der Liebe. Ja, du hast einen Ehering, damit hast du sozusagen das Unterpfand, ja, ich bin verheiratet, ich bin verliebt. Und das haben wir im Heiligen Geist, wir haben die Anzahlung, das ist die Garantie, du kommst an. Ja, stell dir vor, du hast Freude, auf ein Konzert zu gehen. Ich möchte gerne dann und dann, in 2,5 Monaten ist da und da, in Züricher Dingshalle da, wie heißt sie? Turnhalle? Hallenstadion, ja. Im Zürcher Hallenstadion, da ist ein großes Konzert, da möchtest du gerne hin, jetzt gibt es Vorverkauf. Und da kaufst du dir im Vorverkauf, kaufst du dir eine Eintrittskarte. Ja, und jetzt kannst du dich da ausruhen, zu Hause. Musst dich nicht verrückt machen. Wenn die anderen da Schlange stehen und so, gibt es einen Seiteneingang. Alle, die eine Karte haben, können hier rein, schneller, kürzerer Weg. Und dann liegst du zu Hause und machst die Beine hoch und so, ach, herrlich, ich hab die Eintrittskarte, ich freue mich schon auf das Konzert, wenn das endlich soweit ist. Ja? Und das passiert dann auch tatsächlich, ohne Restrisiko. Wenn das Konzert eröffnet wird, die Türen gehen auf, du hast die Eintrittskarte, darfst rein. Das ist dein Unterpfand. Deine Garantie, das Angeld, die Anzahlung. Ja? Aber es ist natürlich so auch, ja, wer dieses Ticket nicht besitzt, der kommt dann auch nicht rein. Ne? Aber du darfst es haben. Und da erklärt Paulus das auch sehr schön, wie das geht. Die Reihenfolge ist fantastisch. Er sagt im Epheserbrief hier, Kapitel 1, Vers 13 und 14, da kommen ganz wichtige Punkte zum Ausdruck. Er schreibt den Ephesern, indem auch ihr, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, also wieder, wir wissen, kein Restrisiko. Das ist das Wort der Wahrheit, das ist nicht zu vergleichen mit irgendeinem anderen Wort in dieser vergänglichen Welt oder Religion. Nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, durch eine Botschaft, vielleicht hast du es gelesen in der Bibel. Ich habe jetzt gehört, da erzählte mir jemand, es war wohl in Israel, da ist wohl ein junger Mann, es war ein Partyfreak, also der hat keine Party ausgelassen, auf die Party, auf jene Party, morgen wieder eine andere Party und so weiter und so fort. Und hat auch immer erzählt, begeistert erzählt. Und dann war da ein Christ dabei, ein messianischer Jude, und dann hat er gefragt, ja Mensch, das ist ja toll, du. Aber hast du auch schon die Eintrittskarte für die Party im Tausendjährigen Reich? Und dann sagt er, nee, was ist denn das? Da will ich auch hin, ja. Ja, wo gibt's denn dieses? Und dann sagt er, ja komm, nimm doch mal das Neue Testament und fang mal an zu lesen, da steht das alles drin. Der hat sich bekehrt. Die Wege Gottes sind doch wunderbar, oder nicht? Jede Bekehrung ist anders, ja? Aber wunderbar, aber so geht das hier, nochmal. Indem auch ihr, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, indem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, wir hören, und dann muss unsere Reaktion kommen, die ist ja bei Ihnen passiert, wir kommen zum Glauben. Wir glauben das, was geschrieben steht. Wir nehmen das für uns in Anspruch. Und dann die Reaktion Gottes, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand des Erbes ist, zur Erlösung des erworbenen Besitzes. Da haben wir das, Unterpfand. Zur Erlösung, oder ich sage jetzt einfach mal, zur Einlösung des erworbenen Besitzes, zum Preis seiner Herrlichkeit. Du gehörst ihm und kriegst einen neuen Leib. Und damit ehrt, wird Gott geehrt. Darum schreibt der Apostel, darum sind wir alle Zeit guten Mutes. Alle Zeit. Da gibt es keine Ausnahme, kein Restrisiko. Zwei Tatsachen. Die erste ist, solange ich noch im irdischen Leib lebe, bin ich nicht zu Hause. Aber ich besitze das Unterpfand, den Heiligen Geist und habe schon die Garantie in mir, weil wir leben ja im Glauben und nicht im Schauen. Und darum bin ich guten Mutes. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Darum bin ich guten Mutes. Es kommt, es wird passieren. Das schreibt ja der Petrus mal, nicht wahr? Der Petrus schreibt doch mal im ersten Petrusbrief, glaube ich, die ihr ihn nicht gesehen habt und doch glaubt, ihr werdet euch freuen mit unaussprechlicher Freude. Denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Jemand meinte, hat das so verglichen, der christliche Glaube ist wie eine große, großartige Kathedrale mit herrlichen bunten Fenstern. Wer draußen steht, sieht sie nicht. Aber dem, der drinnen steht, wird jeder Lichtstrahl zu einem unbeschreiblichen Glanz. Das ist die Bibel. Das ist die Bibel. Und der Glaube kann eine größere Realität sein als irgendwelche andere Dinge, die sichtbar sind in dieser Welt. Und die zweite Tatsache ist dann, dass der Apostel Paulus einfach denkt, ja gut, wenn wir den Leib verlassen, dann sind wir einheimisch bei dem Herrn. Und er fasst das zusammen, er sagt, so oder so, ob ich jetzt ausheimisch bin oder einheimisch bin, also ob ich jetzt hier noch lebe auf der Erde oder schon im Himmel bin, ist eigentlich ganz egal, weil ich ja den Heiligen Geist habe als Unterpfand. Ich komme ans Ziel und darum bin ich alle Zeit guten Mutes. Wisst du das? Und wie? Begeisterung. Ja, wir sind das. Wir sind guten Mutes. Früher oder später wird unser Leib umgestaltet und zur Gleichförmlichkeit seines Leibes. Das ist ja unfassbar. Und dieses Wörtchen guten Mutes, das kann man vergleichen. Vergleich ist immer nicht perfekt, aber dennoch kann es irgendwie helfen, etwas uns zu verdeutlichen oder dass man es behält. Dieses seid guten Mutes, diese Wahrheit, diese Zuversicht, die Gott uns gibt, ist zu vergleichen mit einem Küken in einem Ei. Mit einem Küken in einem Ei, ja. Ich meine, zunächst einmal fühlt das Küken sich da im Ei wohl, oder? Aber dann plötzlich, das wächst ja dann heran, das wird größer, dann kriegt es doch ein bisschen Angst, ne? Vielleicht auch Platzangst, ja? Und es fängt an zu seufzen. Der Raum wird enger und die Raumverdrängung des wachsenden Küken reicht nicht aus, um die Eierschale zu sprengen. Die Kraft ist nicht da. Und da gerät es so ein bisschen in Panik. Also es kann nicht sehen, es kann nicht fressen, es kann nicht fliegen, obwohl es einen Schnabel hat und Augen hat und Flügel hat. Und es wird alles enger und enger und schlimmer, es scheint alles so sinnlos. Und das Küken könnte denken, Mensch, muss ich jetzt hier im Ei verrotten? Und auf einmal passiert ein Wunder. Es passiert auf einmal ein Wunder. Fantastisch. Der uns dazu bereitet, ist Gott. Dem Küken wächst auf dem Schnabel eine Säge. Eine ganz kleine Säge. Und mit dieser Säge kann das Küken die Eierschale aufbrechen. Und dann schlüpft es in ein neues Leben. Die Enge ist weg, es lebt, es kann fliegen. Diese kleine Säge ist der frohe Mut, die gute Zuversicht. Benutze diese Säge, durchbrich deine Angst, deine Enge. Lies immer wieder im Wort Gottes und bete auch. Und nun der letzte Punkt, auch nicht mehr lang. Das hat jetzt eine Konsequenz, also alles, was Gott uns bereitet hat, was er uns gibt. Also es lohnt sich übrigens mal wirklich, man sagt das so oft so, aber es ist wirklich so, ich habe das für mich selber nochmal getan, einfach mal das ganze Kapitel zu lesen, ganze Kapitel 5, 2. Korinther 5 zu lesen, weil da siehst du, ist jemand in Christo, ist eine neue Kreatur und wir versuchen die Menschen zu erreichen und ich möchte für den leben, der für mich gestorben ist, sagt Paulus. Oder er sagt, der keine Sünde kannte, ist für uns zur Sünde gemacht worden. Das steht alles da, damit wir leben können. Das steht alles in 2. Korinther Kapitel 5. Und darum hat das ja eine Konsequenz, dass unser Leib verwandelt wird, dass wir einen neuen Leib bekommen, dass Gott uns dazu bereitet, dass er uns das alles schenkt. Würmern gleich, ja? Flöhe, wer sind wir denn im Universum? Das hat die Konsequenz auch bei Paulus. Deshalb beeifern wir uns auch, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Also das, was der Paulus verstanden hat, das wirkt in ihm ein Eifer. Die Liebe, mit der er geliebt wird, erweckt in ihm eine Liebe der Hingabe an Christus. Calvin hat einmal gesagt, ich habe es hier sogar, Werke sind die Lebenszeichen des Glaubens. Es ist der Glaube allein, der gerecht macht. Aber Glaube, der gerecht macht, kann niemals allein bleiben. Und darum war der Paulus, darum war das so ein Eiferer. Jesus hat das ja einmal gesagt, einer Frau, die ihn gesalbt hat, ja, geweint hat vor ihm. Ja, wer viel liebt. Und Paulus wusste um diese Liebe und er ist darin aufgegangen und das hat ihn beeifert, dass sein Dienst doch den Herrn ehrt. Er nahm nicht mehr Rücksicht auf sein Leben. Er wollte mit Gehorsam Gott erfreuen. Er wollte den Lauf vollenden. Er wollte Glauben halten. Er wollte das Evangelium verkündigen. Er wollte Gemeinde Jesu ermutigen. Er wollte seine Mitmenschen lieben mit der Liebe Gottes. Er wollte nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für ihn gestorben und auferstanden ist, steht im 2. Korinther 5. Seine ganzen Prioritäten und Prinzipien waren auf den Herrn ausgerichtet. Das ist ein Gradmesser der Liebe, wie wir für Gott eifern oder nicht. Das ist ein Gradmesser deiner Liebe. Wenn du nichts für den Herrn tust, und dir alles egal ist, dann ist es um die Liebe vielleicht nicht so gut bestellt. Ja, er sagte, wir gehen da nochmal zurück, er sagte, wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. In Römer 14, 12, da heißt es, so wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Also ich glaube, das ist individuell. denke nicht, dass das so ist, also wir sind alle im Himmel, alle versammelt vor dem Thron Gottes und jetzt sagt der Herr, Norbert, ja, komm mal nach vorne. Ja, ja, da waren ja auch ein paar gute Sachen, aber weißt du noch, da und da, mögen denn die anderen denken? Ich denke, dass das individuell geht, jeder für sich selbst Gott Rechenschaft zu geben vor seinem Thron. Aber es wird passieren in einer Art und Weise, ich weiß es nicht wie. Auf jeden Fall eins ist klar, das kann ich sagen. Es geht hier bei diesem Gericht der Gemeinde Jesu geht es nicht um dein altes Leben. Es geht auch nicht mehr um deine Sünden, die dir vergeben sind. Es geht nicht um ein Gericht zur Verdammnis, also du hast nicht bestanden und jetzt kommst du doch noch in die Hölle. Darum geht es überhaupt nicht, das ist gar nicht die Sache. Es ist ein Bema, es ist ein Preisrichterstuhl, ein Preisgericht. Es geht um eine Preisauszeichnung. Das ist damit gemeint. Es gibt Lob und Lohn für die guten Dinge und es gibt eben keine Anerkennung und eventuell Verlust für Dinge, die nicht gut waren. Es wird ja auch verglichen in der Bibel mit einem Wettkampf in einem Stadion, Olympiade. Es wird ja niemand dafür bestraft, dass er mitgelaufen ist oder mitgekämpft hat. Ja, wird ja niemand für bestraft. Im Gegenteil, es ist ja eine Ehre, dabei gewesen sein zu können. Aber es ist möglich, dass man eben nur einen kleineren Preis kriegt oder weiß nicht. Darum schreibt Paulus, wisst ihr nicht, dass die, die in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt, lauft nun so, dass ihr ihn erlangt. Es geht ja dann um objektive Bewertung, da wird alles geregelt, Missverständnisse werden geklärt. Ungereimtes wird gereimt, Unklarheiten werden beseitigt. Es tritt dann das in Vollkommenheit ein, das ist mein letzter Vers. Damit er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstelle. Sich selbst verherrlicht darstelle. Die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untadelig sei. Das beginnt ja jetzt schon hier auf dieser Erde, durch das Wort, das steht auch so im Vers vorher, das Wort Gottes hilft mir ja, mich zu erkennen, es macht mir Gott groß, es weist mich auch auf Dinge hin, die nicht gut sind, es korrigiert mich, das ist das Wasserbad im Wort, ja, täglich und natürlich der Heilige Geist, der uns als Unterpfand gegeben ist, der uns auferbaut, der uns auch ermahnt, der uns aber auch ermutigt. Aber ich denke, vollendet wird das Ganze dann vor dem Preisrichterstuhl Jesu und vor dem Preisrichterstuhl Gottes. Und dann wird die Gemeinde dargestellt, er stellt sie sich selbst dar als eine Gemeinde ohne Flecken, ohne Runzeln oder dergleichen, sondern sie ist heilig und untadelig. Und das von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, wir wollen lieber überkleidet werden. Aber spielt keine Rolle. Bei ihm sind wir sowieso. Und darum sind wir alle Zeit guten Mutes. Amen. Ich darf noch ein Gebet beten. Ja, liebevoller Vater, wir können nur staunen über dein Wort, der uns aber dazu bereitet ist, Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Und durch wen hast du es getan, Vater? Durch deinen Sohn Jesus Christus. Er ist dein Arm, dein rechter Arm. Er ist gekommen. Er hat es vollbracht. Er hat all unsere Sünden auf sich genommen. Er ist der zweite Adam, der das alles wiederhergestellt hat. In ihm haben wir die Hoffnung der Herrlichkeit in Ewigkeit. Danke und dir alle Ehre. Amen.